Ja, wir haben ja jetzt schon die dritte Predigt unter dieser großen Überschrift Namen Gottes. Und wer da ein bisschen vielleicht mal in die Bibel hineingeschnuppert hat, der merkt oder hat gemerkt, da gibt es noch viel mehr. Wir haben jetzt nur mal so 5 Stück ausgewählt. Und ja, ich habe gedacht, weil uns das heute in unserem Bibeltext auch ein bisschen begegnet, also wenn wir hören, und wahrscheinlich geht das euch auch so, da ist irgendwo in der Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis, in der Gemeinde irgendwo ein Baby geboren, ein neues Kind auf die Welt gekommen, ja, dann will man so ein paar Dinge wissen. Ist es ein Junge oder Mädchen? Oder meistens hilft da schon der Name. Wie heißt es denn? Und dann weiß man schon. Ja, wenn es Damaris heißt, ja, ist es ein Mädchen. Bei Toni ist man vielleicht nicht so ganz sicher, ja. Aber man will den Namen wissen. Und auch wenn man jemanden kennenlernt, also normalerweise, wenn man jemanden ein bisschen mehr kennenlernt, wird das nicht allzu lange dauern, bis man sich mit Namen vorstellt. Der Name, ja, ist ein Teil unserer Person. Und deshalb, ja, wird ja auf der traurigen Seite dieser Welt, werden auch Menschen ihres Namens beraubt und nur noch zu Nummern gemacht. Das wird ja, ist ja schon sprichwörtlich, da ist man nur noch eine Nummer. Und einen Namen, merkt man, hat eine ganz andere Qualität. Deshalb denken wir auch über die Namen Gottes nach, weil Gott sich eben nicht auf einen Schlag komplett gezeigt hat. Ja, er hat sich nicht vor Adam hingestellt und hat gesagt, ich bin der dreieinige Gott, Jesus wird einmal am Kreuz sterben, dann wird der Heilige Geist gesandt. Nach allem, was wir wissen, wusste Adam das nicht. Und ganz sicher wusste Abraham das nicht. Und Mose wusste auch manches noch nicht. Er wusste viel, er hat Dinge erlebt, die wir so nicht erlebt haben. Und da werden wir einiges heute von betrachten. Ja. Der ein oder andere hat vielleicht meinen Hinweis gelesen, dass man 2. Mose Kapitel 3, wo wir heute was wir heute miteinander lesen werden, dass man das schon mal anschaut und die nächsten Kapitel. So sieht er aus, der Name Gottes auf Hebräisch. Und das ist schon interessant. Er wird hier in dem, was wir heute lesen, erst neu eingeführt. Ja, die lesen ja nicht von links nach rechts, die Hebräer, die lesen von rechts nach links. J-H-W-H, die schreiben auch keine Vokale, die schreiben nur Konsonanten. Und das ist ein bisschen das Herausfordernde. Ja. Also in Deutsch J-H-W-H, in Englisch und vielen anderen Sprachen auch Y-H-W-H, das wären diese Konsonanten. Und dann hat es sich so ergeben, dass, weil die Juden irgendwann gedacht haben, am Anfang wohl nicht, in der frühen Zeit wohl nicht, aber in der späteren Zeit, dass dieser Name so heilig ist, dass man ihn nicht aussprechen darf, dann ist es verloren gegangen, wie man ihn richtig ausspricht, weil sie eben keine Vokale haben im Geschriebenen. Und jetzt könnte man da verschiedene Vokale einfügen zwischen die Konsonanten. Und dann hat man später, haben die Schriftgelehrten, die hat es über ganz lange Zeit gegeben und gibt es heute noch, die haben dann, die sich eben mit der hebräischen Schrift so beschäftigt haben, die haben dann überall unter den Namen, haben die so Punktsystem eingeführt, was dann die Vokale ergibt. Und weil man hier aber einen unaussprechlichen Namen hat, haben sie dann bei diesem Namen, bei Yahweh, haben sie die Vokale von Adonai, von Herr, eingefügt, so dass man sofort merkt, hier sage ich eigentlich Herr, auch wenn Yahweh dort steht. Das war so ein bisschen ein Trick. Und das hat dazu geführt, dass im Mittelalter, als man diese Schriften wieder erforscht hat, im späten Mittelalter, 16. Jahrhundert, da ist dann dieser Name Jehova daraus entstanden. Durch diese kombinierte Schreibweise, man hat die Konsonanten klar gehabt, und hat aber die Vokale von Adonai dazugefügt. Und so ist das, das ist zumindest das, was man im Moment weiß, wie das passiert ist. Aber nach allem, was man inzwischen herausgefunden hat, ist Yahweh der Name, den die Juden damals von Gott selbst gehört haben. Übersetzen lässt sich der schwierig. Der ist irgendwie unbeschreiblich. Und das will Gott auch da irgendwie deutlich machen. Das lesen wir nachher in unserem Text. Ich habe mal drei, etwas mehr als drei Beschreibungen dazugefügt. Yahweh, der ewig Handelnde, der ewig Furchterregende und der ewig heilige Gott Israels. Das ist nicht umfassend. Ich habe diesen Titel mehrfach geändert im Laufe der Vorbereitung, weil immer neue Aspekte mir doch noch wichtiger wurden und dann musste ich wieder einstreichen, weil ich wollte nicht eine ganze Seite vollschreiben, was man natürlich könnte und müsste. Und ich habe Beschreibungen darüber gelesen, die haben versucht, alle Facetten oder möglichst die wesentlichen Facetten, und das war so ein Abschnitt, ja, die wesentlichen Facetten von diesem Yahweh-Name aufzugreifen. Und Gott ist es offensichtlich wichtig, es deutlich zu machen, dass er nicht einfach ein Pharao 2.0 ist. Denn das war die Umwelt, in der die Israeliten damals lebten. Sie hatten mit einem Pharao zu tun, der in Ägypten nahezu allmächtig war. Wenn der gesagt hat, diese Pyramide ist zu bauen, dann war die zu bauen. Ob sie ihn jemals zu Gesicht bekommen haben, die normalen Israeliten, weiß ich nicht. Wir lesen 2. Mose mit lateinischem Namen Exodus, weil eben dort der Auszug aus Ägypten ein ganzes Buch lang beschrieben wird mit einigen Unterfacetten. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste oder die Einöde hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, doch der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch mal hinzutreten und diese große oder besondere Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Wir sehen hier, Gott lockt den Mose an mit einem übernatürlichen Phänomen. Ja, ein trockener Dornbusch in der Wüste, wenn da unten Feuer drin ist, das ist eine kurze Sache, der lodert auf und dann ist das wieder weg. Mose sieht, dass der brennt und sieht, dass der brennt. Und er brennt vor sich hin und das Ding verbrennt nicht. Und das merkt er und sagt, das habe ich ja noch nie gesehen. Das werde ich erkunden. Und er geht da hinzu auf diesen Dornbusch. Als aber der Herr sah, das finde ich so interessant, diese Beschreibung. Ja. Natürlich hat Gott gesehen, Gott hat ihn doch angelockt mit dieser Sache. Ja. Als Gott jetzt sieht, dass Mose kommt, um da genau hinzuschauen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Und Mose wusste noch nicht so genau, wer da jetzt ruft. Aber es ruft jemand aus einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen. Denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters oder deiner Väter, deiner Vorfahren. Deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Wir merken, und wir wissen aus der Geschichte, steht jetzt nicht alles hier drin, aber Mose hat ja ungefähr 40 Jahre in Ägypten gelebt, als Sohn der Tochter vom Pharao. Und er hat jetzt so ziemlich genau 40, noch nicht ganz 40 Jahre, ist jetzt gerade, ja, er ist so 80 Jahre alt. 40 Jahre als Schafhirte, als Ziegenhirte, Hüter von Kleinvieh, von dem Priester von Midian, von dem Jethro oder dem Reguel, wie er mit anderem Namen heißt. Wahrscheinlich war Jethro eine Ehrenbezeichnung. Ja. Aber von diesem Mann als Schwiegersohn dort als in der Wüste, in der Einöde, in der Fremde gelebt. Und jetzt tritt Gott ihm entgegen. Und er hat, obwohl er nur recht wenig von israelitischer, von jüdischer oder israelitischer Erziehung mitbekommen hat, hat er eine Ehrfurcht vor Gott. Als Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, deiner Vorväter, da hält er die Augen zu, hält er die Hände vor sich oder zieht seinen Mantel drüber, weil er Angst hat, dass er sterben muss. Er wusste um die Heiligkeit Gottes. Er wusste, Gott kann man nicht einfach so begegnen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich kann mir vorstellen, viele der Israeliten glaubten das nicht mehr. Wir müssen denken, Israel hat 430 Jahre in Ägypten gelebt. Wie viele Jahre es ihnen dort gut ging als Volk und wie viele Jahre schlecht, das wissen wir nicht genau. Aber wir wissen, dass es inzwischen viele, viele Jahre war, wo es ihnen schlecht ging. Es gibt, wenn auch wenige, es gibt auch außerbiblische Bezeugungen noch, dass eben ein Sklavenvolk in Ägypten dort Städte bauen musste. Und Städte baut man nicht in einem halben Jahr. Sie haben also längere Zeit gerufen zu Gott und längere Zeit gelitten. Und Gott, das Erste, was er sagt, ich habe das Elend gesehen. Ja, und wir wissen, dass es mindestens 40 Jahre problematisch war, denn bevor Mose ja aus Ägypten geflohen ist, hat er ja einen Ägypter erschlagen, wo es zum Streit, wo es genau zur Auseinandersetzung gekommen war. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Wenn wir, und dafür ist unser Text ja und auch die Predigtreihe, was lernen wir über Gott? Gott hat gesehen, gehört und erkennt das, was sie durchmachen. Und wenn man in dem Leid drin ist, so wie die Israeliten in dem Leid drin waren, dann haben die sicher gedacht, Gott hört und sieht uns nicht mehr. Der hat uns vergessen. Der ist weit weg. Das haben die ganz sicher gedacht. Denn so denken wir auch. Und sie sagen es ja später auch. Direkt oder indirekt. Nachher haben sie ja nach 14 Tagen, nach 3 Wochen gedacht, der sieht uns nicht mehr. Ja, die waren, wie viel die noch an Gott gedacht haben, ist uns unbekannt. Wir wissen aus dieser ägyptischen Zeit auffallend wenig. Das ist mir jetzt beim Nachlesen nochmal so aufgefallen. Wir wissen eine ganze Menge von Abraham. Wir wissen eine ganze Menge von Isaak. Es wird detailliert erzählt, wie seine Frau zu ihm gebracht wurde. Und über dieses oder jenes Problem wird eine Menge erzählt. Wir wissen einiges über Jakob und seine Herausforderung. Wir wissen noch etwas über Josef. Und dann ist das erste Buch Mose zu Ende, ungefähr mit dem Tod von Josef. Und dann kommen 400 Jahre, wo wir fast nichts von wissen. Ganz wenig. Und jetzt ist der Zeitpunkt Gottes, und das ist auch so eine spannende Sache, wann sind die Zeitpunkte Gottes? Ja. Wo Gott den Mose beruft, dem Mose sagt, ich habe das alles gesehen. Nichts ist mir entgangen. Und Mose hat sicher seine Fragen gehabt. Aber Gott sagt das sehr ausdrücklich. Ich habe es gesehen, ich habe es gehört und ich kenne das. Vers 8. Und, sagt er, ich bin herabgekommen, im Moment in diesen Dornbusch, aus dem er zu Mose spricht. Ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus dem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So weit, so gut. Mose hört das und denkt vielleicht noch, was soll's, was habe ich damit zu tun? Ich gehe gleich wieder zu meinen Schafen. Aber jetzt kommt's, so geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk Israel oder das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg, wo du jetzt stehst, Gott dienen. Was haltet ihr von einem solchen Zeichen? Ja. Da bekommt Mose den Auftrag, einen unmöglichen Auftrag, bitteschön. Mose hat sich darauf spezialisiert, ein paar Schafe in einer Einöde zu hüten. Das wusste er, wie das geht. Und jetzt sagt Gott, du bist der, dich schicke ich zum Pharao, du führst das Volk daraus und ihr werdet, das ist das Zeichen, dass ich das wirklich tue, an diesem Berg werdet ihr mir dienen. Wir hätten gern vorher ein Zeichen, oder? Nicht nachher. Die späten Zeichen, ja. Und Mose geht es genauso. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, wie heißt er denn? Was ist denn sein Name? Was soll ich denn dann sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Wenn wir Gott nicht schon mehr kennen würden, das ist doch ein wirklich schreckes Ding. Ja? Ist das ein Name? Und das Besondere ist an diesem Namen, man kann ihn auch noch in einer Reihe anderen Dinge übersetzen. Und ich habe die letzten Wochen mich ja darauf vorbereitet und immer wieder mal ein bisschen gelesen bei dem einen und dem anderen, er ist letztlich nicht klar zu übersetzen. Es kann auch heißen, der Ich bin da. Oder der, also als Name, ich werde mich erweisen. Oder ich werde sein. Oder ich werde sein, der ich bin. Oder ich werde mich erweisen, dass ich da bin. Also das ist ein Name, der eben nicht so richtig zu fassen ist. Und Mose war ja ein gebildeter Mensch. Ich meine, er war in Ägypten ausgebildet. Er hatte schon was auf dem Kasten. Er wird sich nachgedacht haben, wie fasse ich diesen Namen? Was ist das für ein Name? Und ich denke, dass Gott genau das will. Er ist nicht mit einem Namen zu fassen. Aber er sagt, das ist mein Name. So heiße ich. Ja. Und da, ja, und mir kommt genau so vor, die Israeliten haben irgendwann aufgegeben, an diesem Namen weiter zu kauen, zu leben und wollten ihn gar nicht mehr verwenden und haben ihn dann, manche haben gesagt, nur noch, manche schreiben in Übersetzungen, da steht nur noch der Name, andere schreiben die Personalform, er. Und andere haben sich das etwas reduziert und haben geschrieben, der Ewige. Also man merkt in der Geschichte Israels, die haben sich allein schon an diesem Namen Gottes ein Stück abgearbeitet, gerieben. Und das ist Gott auch. Wir merken das ja vielleicht, wir kennen das vielleicht auch aus unserem Leben, dass man sich ein Stück an ihm reibt und er bleibt der Stärkere. Und so zeigt er sich hier. Er sagt, ja, geh hin und sag ihnen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du den Kindern Israel sagen, der Herr, und da steht dann Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Das ist der Name, mit dem ihr mich an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Da zeigt Gott zwei Dinge. Einmal diesen neuen Namen und gleichzeitig, dass er kein anderer ist, sondern er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da haben einige Theologen leider später versucht, das zu trennen und haben gesagt, der El Shaddai ist nicht der Jahwe, das ist ein anderer. Alles Käse, wirklich sowas. Ja, ist auch ganz klar hier in dem Bericht, wo Gott sich mit dem neuen Namen vorstellt, es ist eine neue Art der Offenbarung, aber es ist der eine ewige Gott. Und das macht er dem Mose hier deutlich. Und sagt ihm dann, geh hin, versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Gott hat genau Acht gegeben? Warum hat er denn nicht früher eingegriffen? Warum so spät? Gott beantwortet diese Frage nicht. Er sagt nur, ich habe genau Acht gegeben. Und das sind doch die Spannungen, die wir auch kennen. Ja? Gott sagt, er sieht das alles. Er lässt uns nie aus den Augen. Er übersieht uns nicht. Aber manchmal handelt er irgendwie spät, denken wir. Er sagt, ich habe das genau Acht gegeben. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen, in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter, Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wenn sie auf dich hören, oder anders übersetzt, sie werden auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen, Yahweh, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. So lass uns nun 3 Tage Reisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Yahweh, unserem Gott, Opfer darbringen. Aber ich weiß, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll ihrer Nachbarin und Hausgenossin silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. Dies sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Das ist alles noch am Dornbusch. Da ist noch nichts. Noch nichts in die Wirklichkeit gekommen. Aber wir betrachten die Geschichte ja so von rückwärts. Wir wissen, das ist alles genau so passiert. Ich fand das spannend. Gott sagt hier, und das macht er nicht so oft, aber er gibt einen Überblick über die nächsten Wochen und Monate, was da passieren wird. Pharao wird das nicht gleich wollen. Natürlich, wenn wir ein bisschen in die ägyptische Geschichte hineinschauen, dann wissen wir, Pharao war gottgleich. Er wird gehandelt als menschgewordener Gott. Und dann kommt ein hergelaufener Schafhirte und sagt, ich bin Yahweh begegnet, ja, ich nehme jetzt alle deine Sklaven mit und wir ziehen in die Wüste. Ich meine, niemals wird er das tun. Aber Gott sagt das zu Mose. Und das habe ich ausgelegt. Ich werde sein, der ich sein werde. Dieser Name, dieser unheimlich oder unaussprechlich unklare Name, ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Mose will dann nicht, ich überspringe das vierte Kapitel, er widerstrebt Gott, nein, schicken anderen. Aber, und das ist vielleicht für uns auch was, wir betonen ja oftmals den freien Willen des Menschen, ich glaube nicht daran. Gott gibt vielen Menschen einen freien Willen, aber wenn er so jemand erwählt wie den Mose, ich sehe dort keinen freien Willen. Sondern ich sehe die göttliche Erwählung und nachdem Mose sagt, nein, ich gehe nicht, sende wen du willst, sagt Gott, Schluss. Ich habe dich erwählt, du gehst zum Pharao. Und dann geht er, weil Gott Gott ist und weil Mose sein auserwählter Diener ist. Punkt. Er bleibt völlig souverän und genauso gehe ich davon aus, dass das bis heute so ist. Gott erwählt manche Menschen für bestimmte Dinge und sie werden sie tun. Mose als Diener in direktem Kontakt zu Gott und andere tun Dinge, ob sie das wissen oder nicht, das sei dahingestellt. Kapitel 5, Mose hat sich dann zu Ende gewehrt, Gott hat gewonnen. Da gingen Mose und Aaron, sein Bruder, wurde ihm da zur Seite gestellt, zum Pharao und sagten, so spricht Jahwe, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste ein Fest für mich feiern kann. Und jetzt die Antwort vom Pharao. Die ist schicksalshaft. Pharao sagt, Jahwe, wer soll das denn sein? Dass er mir befehlen kann, Israel ziehen zu lassen. Ich kenne Jahwe nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Andere Könige in anderen Ländern und Städten haben anders reagiert. Wir nehmen nur das Beispiel von der König von Ninive, als Gott den Jona hinschickte, ja, das Gericht Gottes anzukündigen, hat er Buße getan. Er hat gesagt, wir haben falsch gehandelt, wir müssen uns demütigen. Da gibt es wohl einen Gott, der uns noch, vielleicht ist er uns gnädig. Und der Pharao hier in seiner großen Selbstherrlichkeit, wer ist das denn? Ich bin der Allerhöchste. Und in 1. Petrus 5 schreibt Petrus, Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Und genau das passiert hier. Hier ist ein hochmütiger Mensch, der Gott begegnet und nicht bereit ist, sich zu demütigen, sondern sagt, ich stehe oben. Wer ist das? Sie sagten, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Und es stimmt ja, Mose hatte sich das doch gar nicht ausgesucht. Wenn er hätte entscheiden können, so lese ich Kapitel 4, hätte gesagt, ich bin jetzt 80. Ich hüte noch 5 Jahre die Schafe meines Schwiegervaters, dann übergebe ich das an meinen Sohn und dann lege ich die Füße in den warmen Wüstensand und dann ist gut. Das ist der Plan für die nächsten Jahre. Aber mich mit diesem störrischen israelitischen Volk und dem schwierigen Pharao rumplagen, das ist nicht meine Idee gewesen. Aber Gottes Idee. Der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Lass uns 3 Tage reisenweise in die Wüste ziehen und Yahweh, unserem Gott, Opfer schlachten, damit er nicht mit Pest oder Schwert über uns herfällt. Sie wussten, Gott nicht zu gehorchen, kann ernsthafte, gar tödliche Konsequenzen haben. Den Rest von Kapitel 5 überspringen wir jetzt mal. Da gibt es dann mehr Druck. Der Pharao sagt, die haben zu wenig zu arbeiten. Die werden jetzt mehr Druck bekommen, mehr arbeiten müssen, mehr Ziegel, weniger Vorarbeit. Den machen wir, ja, wir erhöhen den Druck auf der Erde. Und Mose merkt das und es gibt Schwierigkeiten. Natürlich Druck erzeugt Gegendruck und Widerwillen und es wird schwieriger. Der Herr jedoch sprach zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Mose hat schon gesagt, der macht das nicht. Du siehst ja, es passiert nichts. Ja? Und so einen Stab zur Schlange werden zu lassen, das hat ihn auch nicht wirklich überzeugt. Aber Gott sagt, ich kann noch ganz anders. Das, was du bisher noch nicht von mir erlebt hast. Durch eine starke Hand wird er sie ziehen lassen. Ja, durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus dem Land hinausjagen. Und der Herr redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Yahweh. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, El Shaddai. Aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Da sehen wir diese, was ich anfangs sagte, diese fortschreitende Offenbarung Gottes. Gott zeigt sich hier auf eine Art und Weise, wie er das Abraham, Isaak und Jakob in der Weise nicht gezeigt hat. Und das ist etwas, das können wir jetzt heute Morgen nicht leisten, aber was Gott dann eigentlich von uns erwartet, dass wir ab diesem Zeitpunkt die Schrift studieren und herausfinden, was zeigt Gott hier, was die anderen noch nicht wussten. Was ist neu? Ja. Und jetzt das Nächste, was neu ist, ist, dass Gott ein Volk, nämlich das damals mächtigste Volk der bewohnten Erde, zumindest in diesem vorderorientalischen Bereich, die Ägypter, dass Gott die mit Plagen schlägt und richtet. Ein Gericht in dieser Weise kannten Abraham, Isaak und Jakob nicht. Haben sie nicht gesehen, dass Gott so handelt. Und das zeigt Gott da in den nächsten Kapiteln. Wieder der Anfang und man merkt, wenn man das so liest, dann sind die Kapitel nicht zufällig, also sind schon mit Geist und Weisheit sind die so eingeteilt. Kapitel 7, die ersten zwei Verse, da sprach der Herr zu Mose, und das ist, an der Aussage habe ich länger gekaut, aber sie steht so dort. Siehe, ich mache dich zum Gott für Pharao. Und das ist genau das, was Gott hier als Widerpart. Der Pharao hat gedacht, er ist Gott. Und Gott sagt, ich brauche ihm nicht selber entgegenzutreten, sondern Mose, ich mache dich zum Gott über ihm. Wenn du etwas sagst, muss er gehorchen, letztlich. Und dass das auf den Kampf hinausläuft, das ist offensichtlich. Das hat, meines Wissens steht das nie mehr so in der Bibel. Ja, dass Gott einen Menschen nimmt und sagt, ich mache ihn zum Gott, zum El, nicht zum Yahweh, der Name wird nie für einen Menschen gebraucht, für den Pharao. Und Aaron, dein Bruder, wird dein Prophet sein. Da sehen wir, in welche Stellung Gott Mose bringt. Mose hat sich das nicht ausgedacht und nicht gewünscht. Du sollst alles sagen, was ich dir gebiete. Da zeigt natürlich, Mose ist nicht frei in seinem Handeln, sondern Gott steht über allem, der ist völlig souveräne Herr, der ewig Handelnde. Und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, damit er die Israeliten aus seinem Land ziehen lässt. Und dann beginnen die Plagen. Eine Plage nach der anderen. Ein widerspenstiger Pharao, ein einsichtiger, einer, der in Verzweiflung ein wenig nachgibt, aber keiner, der sein Herz ändert. Und das ist sehr dramatisch zu lesen, die nächsten Kapitel. Ja, vor allem muss man ja denken, da ist ein ganzes Volk, was darunter leidet, Wochen, Monate. Und der Pharao ist nicht bereit, sich zu beugen. Seine Berater sagen ihm schon, du siehst doch, dass der Jahwe übermächtig ist, gib nach. Und er sagt nein. Ja, das wollen wir doch mal sehen, wer hier Herr ist. Aber er ist völlig verblendet. Er sieht eigentlich den Untergang. Die Berater sagen ihm, du siehst, dass wir draufgehen, dass wir untergehen, dass wir dem Untergang geweiht sind, weil wir nicht so mächtig sind. Und der Pharao kann es nicht mehr sehen. Er hat sein Herz verhärtet und Gott hat es dann verhärtet. Beides steht im Text. Und wie das ineinander greift, können wir nicht genau beurteilen, aber manchmal kann es bei Menschen sehen. Und das ist sehr erschreckend. Und wir wissen, dass dann eine Plage nach der anderen, und bei der 10. Plage, als in jedem Haus, wo es Kinder gibt, der älteste Sohn stirbt, da geben sie auf. Aber wie furchtbar ist das? Das sind ja auch Menschen. Da ist ein ganzes Volk, wo der Tod überall ist. Da ist Corona noch nichts dagegen, gegenüber das, was die in einer Nacht erleben mussten, in ihrem Hochmut, sich Gott entgegenzustellen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich Rettung für Israel. Nächste Woche werden wir über den Retter nachdenken. Nur noch ein Psalm, in dem Jahwe verherrlicht wird. Jahwe ist König, es zittern die Völker. Vielleicht ein Hinweis, wer es lesen mag. Manche Völker später im Land Palästina, im Land Kanaan, wo Israel hinkommt, die wussten noch von der Sache mit Ägypten. Und die sagen, wenn die jetzt hierher kommen und der Jordan sich teilt und die da durchgehen, haben wir keine Chance. Wir wissen doch, was mit denen da unten passiert ist. Das wussten die noch. Das war zwar 40 Jahre her, eine Generation vergangen, aber die wussten es noch. Jahwe ist König, es zittern die Völker. Er thront über Cherubim, es bebt die Erde. Groß ist Jahwe in der Zionsstadt, über alle Völker erhaben. Preisen sollen sie deinen großen, furchterregenden Namen. Heilig ist er. Es ist die Stärke des Königs, dass er das Recht liebt. Du bist es, der das Recht gegründet hat. Recht und Gerechtigkeit in Jakob hast du allein geschaffen. Auch das ist 2. Mose, die Gesetzgebung. Erhebt Jahwe unseren Gott, werft euch nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel, nicht ich, sondern der andere, unter denen, die seinen Namen anriefen, auch nicht er, sondern der Prophet natürlich, die seinen Namen anriefen, sie riefen zu dem Jahwe, zu Jahwe, und er antwortete ihnen. Das ist natürlich auch ganz stark, noch stärker als in der Erzvätergeschichte von Abraham, Isaak und Jakob, dass Gott in Dialog und in Gespräch hineingeht. Ja, Mose redet mit Gott, wie wenn die beiden zusammen auf einer Bank sitzen. Das ist bei Abraham nicht so stark. Er redet auch mit Gott, aber nicht so permanent stark wie bei Mose. In der Wolkensäule redete er zu ihnen, sie bewahrten seine Zeugnisse und die Ordnungen, die er ihnen gegeben hat. Ja, die haben wir immer noch aufgeschrieben. Sie haben das aufbewahrt. Jahwe, unser Gott, du hast ihnen geantwortet. Ein vergebender Gott warst du ihnen, doch auch ein Rächer ihrer Taten. Erhebt, rühmt Jahwe, unseren Gott, und fallt nieder an seinem heiligen Berg. Denn heilig ist Jahwe, unser Gott. Oh, das ist interessant. Was lernen wir? Und die Folie hat er nicht mitgespeichert. Aber egal, dann machen wir das mal weg und wir lernen ja auch sowas. Wir lernen, Jahwe, Gott, weiß, sieht und hört, was hier auf der Erde los ist. Auch in deinem Leben. Auch global. Und er kann alles ändern. Er kann auch Corona beenden. Im Moment sieht es nicht danach aus, aber er kann das. Gott erwählt, beruft und befähigt Menschen zu allem, was er mit ihnen tun will. Mose war nicht fähiger als andere. Gott erwählt ihn und macht mit ihm etwas. Gott ist immer völlig Herr der Lage. Er wird immer Sieger sein. Es ist absolut undenkbar, dass er eine Auseinandersetzung verliert. Unmöglich. Er ist Gott, völlig souverän. Auch wenn es länger dauert als gedacht. Das ist unsere Herausforderung. Die Zeit, die Geduld. Was war mit den 400 Jahren? Was war mit der letzten Generation, die auch schon gelitten hat? Und Gott hat Israel erwählt. Und gerettet. Und nächste Woche dürfen wir mit an Ostern über den Retter nachdenken. Da werden wir nicht nur bei Israel stehen bleiben. Da werden wir natürlich hinüberschauen bis zu Jesus, unserem Retter. Amen.